Du kannst hier den Bratwurst haben. Möchtest du passend dazu?
Na, kalte.
Den Bratwurst-Slush. Oder einen Senf-Slush. So, weil der passt auch gut. Hallo, Christoph.
Na, Mathis, wo juckt der Bart?
Ja, ich bin extra vollgeschwitzt hier zu dir gekommen, direkt nach der Arbeit. Mit direkt nach der Arbeit meine ich, ich habe wieder ein Bastelprojekt in der Wohnung angenommen und bin wirklich genau zum Zeitpunkt, wo wir uns verabredet haben, zum Treffen, bin ich fertig geworden. Und es ist mir auch nur zwischenzeitlich einmal die Sicherung rausgeflogen. Das ist so das Ding. Also, da brauche ich kurz Hilfe von der Community. Ich hoffe, dass mir wirklich jemand antwortet. Wie kann es passieren, dass die Hauptsicherung rausfliegt, wenn ich vorher die Sicherung ausgemacht habe für den Bereich, an dem ich gearbeitet habe? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach alles ausgegangen und ich habe keine Ahnung, warum. Die Sicherung war aus. Ich habe auch die Kabel überprüft, an der ich in der Nähe irgendwie war. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als es ausgefallen ist, nicht irgendwie gebohrt oder so. Ich habe nur, ich glaube, das Äquivalent gemacht von der Glühbirne reindrehen. Also es war ein bisschen was anderes, aber so zum Verständnis. Und die Leitung, wo die Glühbirne dranhängt, die war, und das habe ich überprüft, nicht unter Spannung oder irgendwas, da war gar nichts da dran. Dann ist einfach zwischendurch die Hauptsicherung ausgegangen. Nicht mal von einem Raum oder so, sondern einfach die Hauptsicherung. Das hat ein bisschen Sorge bereitet. Aber es geht wieder. Und die Lampe ist dran, alles ist fertig und es ist auch nicht wieder rausgeflogen. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, um zu gucken, ob ich das nachstellen kann. Keine Ahnung, was passiert ist.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass du durchgedreht bist, weil es ist ja auch eine Redewendung. Als du gesagt hast, hier ist die Sicherung rausgeflogen, dachte ich, okay, bleib ruhig, wie schlimm war es denn? Aber offensichtlich hast du einen Gag verpasst.
Ja, das stimmt. Das tut mir leid. Nächstes Mal werde ich das besser machen. Christoph, wie war deine Woche?
Ich weiß nicht, ich habe ein Foto von dir bekommen. Und da habe ich ein paar Fragen.
Ja, ich hab dir ein Foto geschickt von einer Flasche Bombardino, die ich in meinem Laden gefunden habe. Und die war neu, die war wirklich, also das habe ich vorher noch nie da gesehen. Jetzt haben wir darüber so viel geredet, über unsere Bombardino-Chroniken. Und ich möchte fast sagen, wir haben eventuell einen nächsten Teil.
Wie kann das sein, dass wir in einem Podcast über Bombardino reden und kurze Zeit später kommt bei dir im Laden eine Flasche Bombardino auf den Markt? Sind wir am Zahn der Zeit?
Also das ist kein Zufall. Big Data ist überall. Und die haben das sicherlich analysiert. Ich musste in dem Laden auch das kostenlose WLAN nutzen teilweise, weil der so abgeschottet ist, dass ich da gar keinen Empfang kriege. Deswegen wissen die ganz genau, wer da immer reinkommt und rauskommt und so. Und dann haben die mich bestimmt irgendwie analysiert und wissen, hier, mein Podcast, haben den dann gehört, weil ich so wichtig bin als Kunde, habe ich meinen Podcast rausgesucht und extra gehört. Jetzt kriege ich extra Produkte für mich angeliefert. 3 Flaschen gab es insgesamt. Also es waren... Und sie vielleicht so, ein für ihn, er nimmt noch einen zweiten mit, weil er für seinen Co-Host und einen dritten, falls auch jemand gerade über das stolpert.
Aber haben wir jetzt inzwischen mal rausbekommen, ist das jetzt einfach nur anderes gemixter Eierlikör oder ist das schon der fertig gemischte Drink?
Nun, lass mich die Frage beantworten mit einer Flasche, die ich jetzt hochhalte.
Oh nein.
Ich klicke gegen. Natürlich, du hast dich jetzt recht beschwert darüber, dass ich die nicht direkt mitgenommen habe. Deswegen bin ich heute nochmal extra losgegangen, habe den weiten Weg von knapp 250 Meter auf mich genommen und habe diese Flasche Bombardino jetzt für uns beide gekauft. Ist das nicht großartig? Ich habe jetzt hier extra Bombardino, es steht drauf, es ist ein Likör mit Eizusatz, was ich auch schon eine komische Bezeichnung finde.
Ich weiß nicht, ob ich Angst haben sollte.
Ich glaube, man sollte ein bisschen Angst haben. Aber hier ist auf jeden Fall schon Rum mit drin extra und aber das war auch ein normalen Ding drin, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Milch ist auch noch drin. Also es ist halt, bin ich gerade mega verwirrt. Sekunde.
Wie viel Prozent hat der denn? Können wir davon was ableiten?
Ich bin schockiert. Ich glaube, das ist gar kein Bombardino. Das ist ein Eierlikör. Christoph, was ist in einem Eierlikör? Ich habe extra vor der Folge nochmal gegoogelt, ob wir uns jetzt hier in Teufelsküche reden. Weil ein Bombardino nämlich nur das irgendwie italienische Wort ist für ein Eierlikör. Aber laut Wikipedia ist ein Bombardino ein Cocktail aus Eierlikör und, was war es? Brandy und noch anderen Sachen. Ich wurde an der Nase herumgeführt. Ich sehe jetzt, dass
vielleicht ist das eine andere Verkaufsbezeichnung.
Die Zutaten sind Milch, Zucker, Rum, Eigelb und dann so Farbstoff und so Scheiße.
Das klingt für mich stark nach einem Eierlikör.
Das ist ein fucking Eierlikör. Die haben mich einfach hier belogen.
Das ist Bombardino-Basis. Bombardino-Essenz, könnte man fast sagen.
Könnte man sagen, Ja, es fehlt halt, also es steht drauf, man soll das genießen, am besten mit Sahnehaube oder kalt über Vanilleeis.
Mit Sahnehaube bist du aber auch schon nah an dem Cocktail dran, ne?
Das stimmt schon, ja.
Wenn du jetzt noch ein bisschen Zimt drauf brieselst.
Aber es fehlt noch Brandy, naja. Aber natürlich habe ich zur Feier des Tages das auch vorbereitet und habe deswegen hier einen extra kleinen Shot mir gegönnt. Dazu kleine Public Service Announcement. Ein Shotglas Eilikör braucht nur 15 Sekunden in der Mikrowelle, um warm zu werden. Das habe ich nach 20 Sekunden gemerkt. Und jetzt habe ich hier mein kurzen Glas. Da steht auch Prost drauf und ich stelle gerade fest, dass das Prost auch irgendwie so geschmolzen ist. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob das die Spülmaschine kam. Aber das Prost, also das, die Buchstaben gehen jetzt so ein bisschen ineinander über und sind in sich zerfallen. Und ihr klebt auch noch, oh Gott. Naja, egal.
Lecker. Nimm mal an der anderen Seite mit dem Mund. Ich sehe das ständig, dass irgendwelche giftigen, oh Gott, das ist grausam. Nein.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt mal hingehalten.
Fotos dann auf unserem Instagram-Kanal. Ja. Oder im Discord.
Im Discord natürlich. Auf lufthieroben.de findet ihr unseren Discord. Da werden wir das posten. In diesem Sinne muss ich direkt vielleicht mal ein Bild machen, um das zu dokumentieren. Oh, sieht das geil aus. So. Ja, ihr werdet dann ein Foto bei uns im Discord finden. Also meldet euch an. Kommt vorbei. In diesem Sinne, Christoph, was sagst du? Soll ich mal...
Du hast jetzt nur den Eierlikör in einem kurzen Glas aufgewärmt. Ja. Keine Sahnehaube, kein Zimt.
Nein. Soll ich mir noch Zimt drüber machen? Aber Sahnehaube habe ich nicht da. Und habe ich auch keinen Bock jetzt zu machen. Das ist denn das Shotglas nicht wert. Also, liebe Zuschauerschaft, mir ist natürlich alles wert für den Podcast, aber ich habe ja natürlich keine Sahne im Haus. Das ist das eigentliche Problem. So, ein sahnefreier Haushalt.
Und dabei warst du heute noch einkaufen.
Ja, das ist dann irrelevant. So, ich sippe mal kurz.
Es ist Eierlikör. Überraschend. Schmeckt es süßer als Eierlikör.
Es ist deutlich süßer als Eierlikör, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass es ist nicht regulärer Eierlikör, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, die richtige Vermutung wäre ein Likör mit Eierzusatz. Das ist sehr treffend, denke ich. Das knallt. Aber wow, ist der sanft im Mund.
Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, falls ich das in meinem Laden entdecke, weil... Also, das kann doch nicht sein, dass sich das jetzt so verbreitet.
Bring dir das mit. Wir gönnen uns gemeinsam einen schönen Luft hier oben, Signature Bombardino.
Ja, schreib mal die Firma an. Wo kommt denn der her? Wo wurde denn das gebraut?
Der kommt aus Südtirol, aus einer Gutsbrennerei. Ich glaube halt, also ich lese es hier gerade, da ist ein italienischer Name noch drunter. Cœur al Uovo. 100 Pro heißt Uovo nur Ei. Und dann ist aber nur ein Eilikör. Also, Etikettenschwindel. Fassen wir so zusammen. Aber geschmacklich muss ich sagen, doch. Da könnte ich mir vielleicht einen kleinen Lünn könnte ich mir noch.
Währenddessen kann ich erzählen, was ich die letzte Woche schon wieder gemacht habe. Ich habe mal wieder bei Kleinanzeigen Slush-Eismaschinen eingegeben. Und der Markt ist schwierig. Für alle unsere Zuschauer, Leute, die mich persönlich kennen. Ihr wisst es, eines meiner großen... Nein, ich ziehe das von vorne auf. Es hat angefangen auf der Kieler Woche. Da gibt es nämlich einen Stand... Da sind 50 Slush-Eismaschinen, ungelogen, vielleicht sind es 30, alle mit frischem Saft aufgefüllt oder halt so Premium-Saft. Und das schmeckt richtig geil und man darf halt Flatrate, irgendwie 5 Euro, so viel Slush, da kann man sich hinsetzen an den Tisch für eine Stunde oder so und dann mischst du dir die Säfte bunt durch. Und der Trick ist dann so Kokosnuss mit Himbeere oder Pfirsich-Maracuja mischen und so einen ganzen Kram. Es schmeckt richtig geil und wenn du noch Schnaps dabei hast, ich sag nur... Das also Highlight auf der Kieler Woche. Naja, seitdem träume ich davon, dass ich das nochmal irgendwo anders wiederfinde. Aber wenn ich das schon, habe dann erzählt, Slush-Eis ist mega geil, ich bin Fan. Und dann zeigen mir immer Leute Slush-Eis-Maschinen, wo Slush-Eis gemacht wird. Und wenn ich das schon sehe, dieses Giftgrün oder dieses Blau. Also ich will ja nicht Zuckerwasser, ich will geiles Slush-Eis.
Stehe.
Und ein kleines Revival gab es bei uns ja an der Uni. Da gab es ja Cappuccino-Slush.
Ja, das war wirklich geil. Also da, wirklich geil, ne? Also ich habe das erste Mal getrunken und fand es eigentlich echt widerlich, weil es auch nur so Zuckerwasser war mit Koffein. Aber du wirst ja langsam Experte. Das muss man ja auch so sehen. Man wird ja, je mehr man es trinkt, desto mehr Feinheiten, Nuancen merkt man in diesem doch Getränk der Könige.
Slush-Eis machen ist eine unterschätzte Kunst.
Auf jeden Fall.
Und dass viele Leute stellen sich das einfach nur hin und denken, das ist nochmal irgendwie ein Zeithassel oder so, aber das muss eigentlich deren Main-Hassel sein und die müssen sich da Gedanken machen.
Ja.
Das machen zu wenig Leute. Und ich dachte mir schon vor Jahren, komm, geh mal bei eBay Kleinanzeigen rauf, guck mal nach Slush-Eismaschinen. Aber so eine Slush-Eismaschine kostet ungefähr 600 Euro.
Ui.
Wenn du sie neu kaufst, also neu kaufst in China. Wenn du sie in Deutschland kaufst, kostet eine Slush-Eismaschine ungefähr 1200 Euro und wenn du sie gebrauchst auf eBay, ab 500 aufwärts. Weil man denkt sich ja, vielleicht ist das ein Laden, der geht pleite und verkauft die dann günstig oder kannst sie irgendwie abholen und so. Nee, da habe ich wieder gesucht und gesucht und gesucht. Mitte letzten Sommer hatte ich, also diesmal hatte ich keinen Erfolg, aber Mitte letzten Sommer hatte ich quasi drei Leute, die ich anschreiben wollte. Dann gab es eine Slush-Eismaschine, zwei Türme, also eine zweipumpige, sage ich jetzt mal.
Doppelpumper.
Doppelpumper. Mhm. Und der eine Pumper war kaputt. Also der eine, da ist ja so eine Spirale, die dreht sich und durchmischt das Eis. Da hatte ich gute Chancen, dachte ich, wenn ich da mich reindingste, auch weg. Und eine, die war nicht horizontal, wie man sie kennt. Normalerweise kennst du ja diese Standard, die so von rechts nach links, von vorne nach hinten drehen. Und es gibt welche, die von oben nach oben drehen. Mhm. Und da musste ich erstmal googeln. Das ist ein altes Modell. Es wird gar nicht mehr hergestellt. Das ist nämlich in der 20% ineffizienter als die horizontalen von der Kühlung her. Also da hatte ich nämlich gedacht, vielleicht kannst du noch was raushandeln und so wegen, das ist doch teurer Unterhalt. Aber die Leute wollen auch nicht handeln. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Einfach nur zwei Tage später war verkauft eingestellt. Also der Markt scheint deutlich übersättigt.
Ja,
untersättigt.
Du bist halt ein Late Bloomer, ne? Du musst halt, weil du müsstest einfach selber eine entwickeln. Die eine, die ganz besonders ist.
Und dann kommen auch ständig Leute an. Also bevor jetzt hier mir irgendwelche Zuschauer schreiben, hier gibt es schon mal 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen, Slush-Eismaschinen, guck. Das sind meistens billige Slush-Maschinen. Die haben nämlich keine aktive Kühlung, sondern werden mit Eiswürfeln betrieben.
Bah!
Da wird in der Mitte, musst du Eiswürfel reinfüllen und dann außen drum den Sirup. Die Eiswürfel sorgen dafür, dass der Sirup kalt wird. Diese Billigmaschinen, die haben auch kein Volumen. Da kriegst du 1,5 Becher raus. Wir wollen ja auch Leistung haben. Wir wollen ja den ganzen Tag durchslaschen.
Slaschen bis zum Sonnenuntergang.
Und wenn du die mieten willst, kosten die 150 Euro. Was denn so viel ist wie nach viermal mieten kannst du es kaufen.
Ja.
Und da ist die Frage, kaufe ich mir das Slush?
Aber du in deinem Leben willst ja sicherlich häufig mieten, deswegen macht es bei dir ja schon Sinn, da zu investieren, ne? Und es ist ja auch ein Business.
Ja, also viele werden einfach so verkauft, dass da dann steht, hier, ich habe auch noch 10 Liter Sirup und 500 Becher und 200 Strohhalme und dann kannst du dich aufs nächste Kinderfest stellen und dann hast du den Preis super schnell wieder raus. Und die verkaufen den amerikanischen Traum quasi. Hier, du kannst hier selbstständig auf eigenen Beinen stehen, dann hast du was Eigenes. Und
die sind halt gescheitert sicherlich, weil sie nicht gemerkt haben, dass sie einfach nur Red Bull reinfüllen müssen in den Slush, damit sie es dann auf dem Kinderfest ordentlich an den Mann bringen können. Und ans Kind vor allem.
Ja. Ja. So wie die im Kieler Woche. Die hatten auch einen Red Bull Slushy. Da musstest du 50 Cent extra pro Slush bezahlen, weil Red Bull so teuer ist, aber die hatten einen Red Bull Slushy.
Ja.
Das haben die das bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, haben die einfach nicht raus.
Das war gerade das Geräusch von deinem Kopf, der geplatzt ist?
Ja,
ja.
Okay. Die haben es einfach nicht gerallt. Das ist so mindblown.
Ich glaube sowieso, dass im ganzen Markt von Slush das Limit noch nicht erreicht ist. Die Leute sind einfach zu unkreativ, die wissen nicht, was gut ist. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit einem Bombardino-Slush? So, da fängt es doch schon mal an. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Weil die Leute noch nicht wissen, A, weil der Luft hier oben Signature Bombardino noch nicht auf dem Markt ist und B, die haben es einfach, die wissen nicht, was gut ist. So. Und ich sage, wir wissen, was gut ist. Du willst ein Qualitätsprodukt haben, du willst einen Qualitätsslush. Also was kriegst du? Natürlich einen Bombardino-Slush. Man kann auch erstmal anfangen mit einem Standard-Eilikör, aber dann kann man auch gleich weitergehen zum Bombardino.
Ja, kalter Bombardino, the next big thing, ja. Nach warmer Bombardino. Wir planen, das ist wie in der Mode, da wissen jetzt ja auch schon welche, was die Mode von übermorgen ist.
Ja.
Das ist im Design. Und wir, die jetzt gerade den Bombardino modern gemacht haben, werden jetzt den Eisbombardino entwickeln und sind da. Wir sind in den Startlöchern, wenn Bombardino aus ist. Das ist
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wir übernehmen das.
Ich sage auch, Layering ist zum Beispiel wichtig. Also, wir können ja beispielsweise, wir bringen einen Eilikör-Slush raus und dann haben wir noch einen Sahne-Slush und schon, zack, kannst du den Bombardino quasi zusammenmixen und dann machen wir so Cocktails, so Slush-Cocktails aus Eilikör, Und Sahne und was noch so drin ist im Bombardino, in unserem geheimen Signature-Bombardino-Rezept. Und genau da können wir halt ansetzen und sagen Layering. Layering von Qualitätszutaten, ne?
Das ist ja tatsächlich bei den Standard, wenn du quasi so ein Dreilader-Slush mit Rot, Grün, Blau, wie so der Standard ist auf jedem Jahrmarkt, hast, dann kann man ja auch mischen, aber man merkt keinen Unterschied.
Ja.
Wenn wir das machen, dann hat man wirklich sich unterscheidende Geschmäcker, die aber in Kombination ein vollkommen neues Erlebnis bieten.
Beispielsweise, da möchte ich noch ein Layering ansetzen. Was ist mit zum Beispiel Sushi Slushy, da hast du auch. Da hast du so ein Fischaroma.
Sushi Slushy.
Ja. Du hast gesagt, du möchtest ein Qualitäts-Slushy auf den Markt bringen. Ja. Und was ist, wenn du in so einem Restaurant bist, was sagt mehr Qualität aus als ein gutes Sushi? Denk da mal drüber nach. Nichts. Quasi nichts. So. Und damit setzt man es direkt ab und kann sagen, guck mal hier, wir Slushy Kings, das ist, so heißen wir dann, Slushy Kings sind die besten am Markt, weil schau mal, wie gut wie unser Sushi Slush ist.
Ich möchte. Man erkennt einen guten Slushy-Laden an dem Sushi-Slush.
Und auch noch das ganze Marketing, was wir machen können. Wir müssen gar nicht so viel machen, weil, und da setze ich an, die Leute googeln nach Slushy, vertippen sich und landen bei uns. Oder die Leute googeln nach Sushi und vertippen sich und landen bei uns. Das ist einfach mega smart.
Diese ganze Welt der deftigen Slushies ist mir vorher noch nicht so im Kopf gegangen. Also, das waren immer so süße Kombinationen, aber so deftige Slushies. Hallo? Gibt es deftige Kaltgerichte? So Roastbeef ist kalt, ne? Und der Roastbeef mit Remoulade.
Remoulade ist auch kalt. Mayonnaise. Ein
bisschen Roastbeef-Slush. Und dann eine Remouladen-Slush. Und wie geil ist das?
Ja. Genau, ist einfach so ein Bratwurst-Slush. Der hat einfach so die Gewürzmischung von so einer Bratwurst drin. Oder
Currywurst, mit Currywurst-Slush-Soße.
Ja, und wir haben halt auch so Sachen wie, es gibt ja inzwischen so Pulver für so Fleischersatz, und dann kannst du das aufgießen mit Wasser oder mit deinem Eis und Sirup oder was auch immer. Also wäre ja nicht Sirup, das wollen wir ja gerade nicht. Aber du kannst halt dieses quasi Produkt einfach nehmen, das kannst du so kaufen und daraus kannst du einen Slush generieren.
Einfach verdünnen, ja. Einslushen, fertig.
Und dann kannst du, das ist so flexibel. Stell dir vor,
Bolognese-Slush. Ich bin gerade durch.
Alter, das nächste ist offensichtlich, der nächste Schritt ist das Pizza. Ist der Pizzaslush. Wo du, da hast du den Käseschicht,
zum selber belegen.
Da hast du eine Tomatensaftschicht, da hast du, weiß ich nicht, die Bratwurstschicht sozusagen oder die Fleischersatzschicht. So, alles drin, ja. Da kriegst du die Leute mit. Das ist, was der Markt will. So.
Weg von dem bisschen unrealistischen Slush wie Bratwurstslush zu Tomatensaftslush. Vollkommen possible. Wir haben Tomatensaft, wir kippen das in eine Slush-Eismaschine. Wir haben Tomatensaft, es wird sich im Flugzeug perfekt verkaufen. Wir können für Flugzeuge, wir können flugzeugfähige Slush-Automaten. Das ist die Nische. Slush-Auto, Slush-Eisautomat im Flugzeug mit Tomatensaft.
Richtig geil.
Das hat niemand. Wir werden, also vielleicht können wir unsere eigene Airline gründen.
Also da kommt alles zusammen, ne? Da ist der Titel schon mit, also Programm. Der Name ist Programm. Luft hier oben, Signature Airline. Und nur hier gibt es den Signature Bombardino Slush und Tomatensaft Slush. Nur bei uns, bei Luft hier oben. Frage ist ja auch, wie wir das dann vermarkten. Also wir haben ja diesen, ich meine, der wird sich ja quasi von uns alleine verkaufen, ne? Das ist ja klar. So, alle unsere Slush-Marken, die wir jetzt gerade hier genannt haben und die Arten, die sind natürlich, das ist ein No-Brainer, ne? Ich meine, Pizza Slush, Sushi Slush, Bombardino Slush, das wird uns weggekauft. Da müssen wir gar keine Sorgen machen. Aber wie kriegen die Leute dazu, uns überhaupt mal erstmal zu bemerken? Ich sage, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, weil da kriegt man so viel, da kommen die Leute vorbei.
Und im Winter, nochmal schön geilen, kalten, kann mir gut vorstellen. Wenn man so richtig ausgekühlt da ankommt und dann nochmal, brauchen jetzt noch was. Das ist ja wie, wenn deine Hand einfriert beim Schneeballspiel.
Ja.
Und du kurz
den Schneeball dann wegnimmst. Winter. Da fühlst du dich wohl. Ja.
Und deine Hand heizt sich dann richtig auf. Weil der Trick ist, glaube ich, im Kalten, da darf man nicht was Heißes trinken. Da muss man einfach was noch Kälteres trinken, damit der Körper denkt, so, ja. Überlebensmodus, wir drehen jetzt mal hier den Ofen richtig
absolut
an.
Absolut.
Machen wir. Ja. Glühwein-Slush.
Bitte? Glühwein-Slush, ja.
Glühwein-Slush.
Radar für Slush. Hallo? Ey, die Dinger kommen von alleine. So, das ist einfach, ne? Und zu Silvester haben wir auch noch eine Sondervariante. Da gibt es dann auch so ein Berliner Slush, also Pfannkuchen für die Leute, die aus dem Ausland mithören. Bei denen du immer aber eine große Schüssel machen musst. Und jeder 15. davon ist ein Senf-Slush.
Ja, ich würde sagen, dann investieren wir.
Einfach, ja.
Ein bisschen Adventure Capital.
Ja, genau. Ja, einfach mal ein bisschen Adventure Capital ansetzen, ja.
Was brauchen wir denn? Wir brauchen 1.200 Euro für ein Premium-Gerät, würde ich sagen.
Premium-Gerät.
Ein Triple-Tank.
Wir brauchen noch ein bisschen Ingenieur-Fachwissen und Zeit, weil ich sage nämlich, wir müssen mobil sein. Das heißt, wir brauchen eigentlich wie so ein, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel in Berlin ist vor dem Fernsehturm, auf dem Alexanderplatz, da laufen immer so Leute rum mit so einem Bauchladen, wo es halt so Bratwurst gibt. Und ich sage, das muss man sein, nur mit Slush.
Auf dem Rücken, so ein riesiger Tank, der sich die ganze Zeit dreht.
Genau, und da hat man zum Beispiel einen Bratwurst. Ein Bratwurst-Slush, einfach. Und du musst halt auch, du musst die Leute direkt in ihrem Gebiet, in ihrer Nische angreifen. Und du musst dich daneben stellen und sagen, ach, du kannst hier den Bratwurst haben, möchtest du passend dazu einen Bratwurst-Slush? Kalt. Oder einen Senf-Slush. So, weil der passt auch gut.
Eine heiße Bratwurst und einen kalten Senf-Slush.
Das ist doch richtig geil.
Oder für, wenn im Hochsommer, wenn es zu heiß ist, dass du das willst du wirklich eine heiße Bratwurst? Nee. Ist vielleicht nicht das Richtige.
Vielleicht hast du Bock auf eine Bratwurst, aber ne? Es ist auch zu warm. Und dann hast du genau die richtige Kombination, wo du einfach den Slush daneben hast. Und dann sagst du immer, ey, ja, also mein Ketchup, den mag ich lieber mit auf mittlerer Temperatur, also den nehme ich jetzt beim Stand mit der Bratwurst zusammen, aber mein Senf, den mag ich nur eisgekühlt. Weil die Leute wissen noch gar nicht, was gut ist. Du musst es erst beibringen. So, auf jeden Fall haben wir dann dieses mobile Gerät und damit kriegen wir die Leute nämlich neu ran, weil wir stellen so einen aufbesagten Weihnachtsmarkt einfach neben geile Stände und untergraben das, indem wir ähnliche Produkte anbieten wie die, nur als Slush-Form. Und einfach mal gucken, vielleicht haben die Leute nur so ein bisschen Bock, denken so, ah, jetzt so ein Crepe mit Schokosoße. Dann sagen sie, ah, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Lust drauf habe. Aber dann sehen sie, es gibt eine Slush-Form davon und denken, oh, das habe ich noch nie gehabt. Na gut, probiere ich mal aus. Dann hast du sie.
Gebrannte Mandel-Slush, kalte Maronen-Slush.
Bratapfel-Slush haben wir schon gehabt.
Malzgebäck-Slush, Schokobananen-Slush.
Holzaroma neben so einem Handwerkstand.
Grünkohl-Slush. Warum fällt uns das jetzt ein?
Ja, es ist, du merkst, der Markt ist da. Also ihr dürft jetzt investieren, meldet euch bei uns beim Discord an und wir nehmen euer Geld.
Ab 1200 Euro könnt ihr einsteigen bei uns und kauft einen guten Dreitpumper.
Ihr könnt auch Franchise-Partner werden, ist gar kein Problem. Aber wir haben sehr hohe Kriterien.
Ich sehe gerade, du gönnst sie einfach mal noch.
Ich gönn mir einfach noch mal einen kleinen hier, weil ich denke mir, man wird ja nur einmal so alt wie jetzt heute. Eigentlich wollte ich Sport machen, ja heute, aber das ist jetzt hat sich gerade.
Ich habe auch gesehen, dass Bombardino oder Eierlikör im Allgemeinen von der Kalorienbilanz doch schwierig.
Knackig, sagst du. Komisch bei 10 Kilo Eiern und Milch und Rum
Zucker.
Und Zucker.
Ja, man glaubt das immer nicht so, dass Zucker Kalorien hat, aber es ist wirklich der Fall.
Ja, das hier ist auf jeden Fall, also jetzt hier mir so immer so einen kleinen Gönnen, kann man schon machen. Ich muss aufpassen, dass es nicht bei jeder Aufnahme jetzt passiert. Ich meine, habe ich jetzt auch nichts gegen, aber ist vielleicht ein bisschen doll. Naja, aber es ist ja, wir sehen ja, was nächste Woche auf uns zukommt. Ich meine, diese Woche war das jetzt einfach das Highlight. Das sagt schon viel aus über die Woche. Über deine Woche, Christoph.
Ach so, nee, hier, kann ich dir erzählen. Ich habe mich ein bisschen gefreut, als ich mein YouTube-Dinger da durchgeguckt habe, was da so wieder Neues gekommen ist. Denn, ich habe es noch nicht erzählt, ich bin Nordkorea-Doku-Fan und gucke jede Nordkorea-Doku. Wenn ihr mir irgendwie einen Tipp geben wollt, ich habe es wahrscheinlich schon gesehen, aber gibt mir trotzdem einen Tipp für gute Nordkorea-Dokus. Aber in den letzten Jahren ist eine rausgekommen, die heißt Der Maulwurf. Nordkorea-Doku-Fans werden die kennen. Die hatte ich mir schon damals, als es bekannt wurde, dass die kam, ich war Mitte 2020 oder keine Ahnung, wann das war. Das war so eine dänische Doku und die gab es nirgendwo zu sehen, außer im schwedischen, dänischen und norwegischen Fernsehen. Und ich habe mir extra ein VPN genommen, bin nach Norwegen gegangen und habe die auf der Mediathekseite von Norwegen durchgeguckt. Und manche Szenen waren halt in dänischer Sprache und die Norweger können das offensichtlich, ich nicht. Und ich war ein bisschen, war schwierig, aber trotzdem gut. Ja, und jetzt gibt's die ZDF-Mediathek, die lange, und jetzt gibt's die auch auf YouTube, die erste Folge. Und die kann ich dir ganz wärmstens ans Herz legen. Es geht um, also das kann man sich eigentlich nicht, also es hört sich an wie ein Action-Kriminalfilm, aber das hat sich immer, es ist echt passiert. Niemand hat sich das ausgedacht. Es ist einfach so passiert. Und zwar ist ein dänischer Koch, der aus unbekannten Gründen, also wird gesagt, er mag die DDR nicht und Kommunismus ist scheiße und deswegen mag er Nordkorea auch nicht, aber es wirkt alles so ein bisschen, vielleicht ist es noch andere Gründe.
Hanebüchen ist das Wort, das du suchst.
Hanebüchen, finde ich. Der entscheidet sich, in die nordkoreanische Freundschaftsvereinigung von Dänemark einzutreten. Das sind so, es gibt es in jedem Land, gibt es auch in Deutschland, wenn ihr da beitreten wollt. Vielleicht ist das jetzt aufgrund der Doku schwieriger. Aber das sind dann so Leute, die irgendwie vom, meistens sind Leute, die vom Leben abgehängt worden sind und irgendwie denken so, wenn sie Nordkorea geil finden, wird ihnen irgendwann was Gutes passieren in Nordkorea. Und da treffen die sich und reden über den Kommunismus. Und er hat dann auch Videos gemacht online, das alles, wenn da mal so eine Rakete gestartet ist in Nordkorea, dass alles, was wir hier sagen, Propaganda ist und so. Und so hat er sich langsam hochgearbeitet über mehrere Jahre und ist dann der Chef der nordkoreanischen Freundschaftsvereinigung von Skandinavien geworden und ist dann nach Nordkorea gefahren und hat dann Waffendeals ausgehandelt. Das ist halt Geschäftsleute, da hat er sich einen Geschäftsmann ausgedacht, der ist dann mitgefahren. Die haben dann gesagt, wir kaufen hier Waffen. Und der durfte auch alles filmen, weil er ganz oben in von den Nordkoreanern richtig hohes Vertrauen hatte.
Er war
ein
Freund der Nation, eigentlich.
Er war ein Freund der Nation. Es ist irre. Also es ist voll gefilmt, wie irgendwo in irgendwelchen nordkoreanischen Hinterhöfen er so Kataloge bekommt, wo dann draufsteht, ja, wir haben diese Raketen, die kosten 15 Millionen Dollar. Das hat der Iran schon gekauft. Wenn ihr das kaufen wollt, könnt ihr das auch machen. Wird es einfach immer absurder. Er will dann, ich will gar nicht so viel spoilern, es wird einfach immer absurder. Also guck sie dir an, ich finde es schwierig zu erklären.
Ja, du hast auch schon häufiger von der geredet, tatsächlich. Also ich muss da vielleicht Hausaufgaben machen.
Vorher war meine Lieblings-Nordkorea-Szene eine andere, da durfte ein Doku-Crew eine nordkoreanische Familie begleiten und das war alles voll durchinszeniert und die Nordkoreaner haben die ganze Zeit so getan, als wäre es das nicht, als wäre es eine normale Familie. Und da ist meine Lieblingsszene, wo so ein Kind hat was gut in der Schule gemacht und kriegt zur Belohnung eine Banane. Banane, Zeichen von Wohlstand, eine exotische Frucht, war ja schon so, gibt es ja DDR-Gags und so schon ganz viele, also das haben die da nicht. Eigentlich, meint man. Aber die hatten welche. Das Kind kriegt wohl regelmäßig eine Banane zur Belohnung. Das ist die Message, die wir bekommen als Zuschauer. Was passiert? Das Kind nimmt diese Banane und beißt rein. Es schält die Banane nicht. Es beißt einfach in diese Banane rein. Und diese ganze Welt, die wir zu sehen bekommen, zerbricht.
Mit einem Biss.
Und wir sehen, dieses Kind hat noch nie in seinem Leben eine Banane gesehen. Also es ist wirklich krass. Ist wirklich krass. Also Nordkorea ist ein schlimmes Land, aber ich finde diese Welt, die da aufgebaut wird und diesen Fake, den die nach außen tragen wollen, der so einfach für uns so durchschaubar ist, aber und mit welcher Ernsthaftigkeit die versuchen, uns das Fuß zu spielen, das finde ich großartig. Ja. Also Nordkorea-Dokus, mein Geheimtipp.
Du bist ja sowieso so Fan von in so Welten eintauchen und andere so Subkulturen quasi zu durchwandern.
Ich mag Extremisten-Dokus. Also so Nazi-Dokus gucke ich mir viele an, weil das alles so, sind so einfache Weltbilder, die an so vielen Ecken einfach nicht funktionieren, aber die Leute leben da einfach, also die ignorieren halt diese offensichtlichen Makel an ihrem System und ignorieren es einfach weg, weil sie in so einer Traumwelt leben. Und wenn man da von außen raufblickt, ist es einfach nur absurd dumm. Und es ist geil. Also ich mag Dokus über Extremismus. Also ich schicke mir Dokus über Extremisten. Jeder Form. Das ist alles spannend.
Alles spannend.
Ja, weil das auch so eigene Welten mit eigenen Regeln sind. Und die Regeln sind alle einfach. Das sind keine komplizierten Strukturen. Das ist meistens der Stärkere gewinnt. Und das ist so primitiv und roh auch noch. Ich finde es geil. Ist geil. Mag ich ganz gerne sehen.
Ja, ich habe auch so gewisse Subkulturen, die ich eindrifte. Aber mir ist es halt nur so ein rein, ich sag mal, Bildungsdrang, den ich da habe. Wo ich halt so, also letztens bin ich in so einer YouTube-Nische gelandet, bei der ich mir immer Videos angucke, wie einer Würfel herstellt. Und zwar so für den Kontext von so Tabletop und Dungeons and Dragons-artigen Spielen, Pen and Paper, wo dann halt irgendwie er dann halt extra so Würfelsets baut, jedes Mal gleich, wo er den ganzen Prozess durchgeht und sagt, ja, und ich habe hier irgendwie so komische Kunstharze und die mixe ich miteinander und dann mache ich noch irgendwie so sorge ich dafür, dass es aussieht wie ein irgendwie Universum oder sowas, weil das irgendwie zum Charakter passt oder so. Und es ist immer das Gleiche. Also die Videos sind quasi identisch, kannst du übereinander legen und am Ende ist so, in der Mitte sind so 2 Minuten anders, weil er da dann irgendwie mal nicht irgendwelche Farbpigmente reinkippt, sondern so, zum Beispiel hat er ein Video gemacht, wo er aus so diesen Instant-Nudeln macht er zum Beispiel. Aus diesen Instant-Nudeln, die man so für irgendwie 1 Euro kaufen kann, überall im Supermarkt. Daraus hat er dann so Würfelsets gemacht. Oder so mit blutigen Händen drin oder so. Und ich habe davon hunderte Videos gesehen. Und die sind identisch. Aber es ist jedes Mal genau geil genug. So. Das ist halt so leichte Kost. hat aber irgendwie trotzdem was, was du irgendwie lernen kannst, aber es ist trotzdem irgendwie so low-level. Und es ist geil, es ist richtig geil. Und dadurch lande ich aber immer in so kleinen Nischen, wo YouTube dann denkt, ah, das wird dich voll interessieren. Also hier sind noch 10 andere Channel, die irgendwie Dungeons & Dragons machen oder so Tabletop-Miniaturen anmalen. Das will ich alles gar nicht sehen, das interessiert mich null. Aber diese eine kleine Nische, da möchte ich durchs Fenster schauen und feststellen, guck mal, wie groß das ist. Oder wie interessant. Ich gehe auch davon aus, also der Typ hat natürlich irgendwie weit über 100.000 Abonnenten und so. Das ist einfach, das ist einfach eine ganze Community. Und das so zu sehen, irgendwie diese kleinen Nischen von Kultur, die es irgendwo überall gibt, ist doch geil. Das ist richtig geil dazu, die zu sehen und da mal zu lernen, was da überhaupt abgeht. So, Lego ist auch so ein Ding. Ich gucke jetzt so Engineering-Videos, wo irgendwie einer Sachen baut und dann macht er irgendwie, ich baue jetzt eine Presse aus Lego und dann schafft er da irgendwie 250 Kilo quasi Gewicht zu drücken. Nur aus Lego, aus Plastik. Ist es, oder Stahl zu verbiegen. Geil. Das ist richtig geil.
Ja, bei den Yum-Yum-Nudeln muss ich denken, dass es im Internet so, ich habe ein Subreddit, das heißt Do You Why oder so.
DIY, habe ich auch gesehen, genau.
Wo Leute so Reparaturtipps machen, die einfach total dumm sind. Und da ist auch wohl so ein Running Gag, oder keine Ahnung, wo das herkommt, dass da einfach so Dinge, die kaputt gebrochen sind, dass da einfach Yum-Yum-Nudeln reingedrückt werden und dann wird da Harz rüber gegossen, dann wird das abgeschleift und neu angemalt. Ich weiß auch nicht, ob das noch woanders herkommt, ob das so ein Gag ist von einem anderen Video, aber da ist auch öfter mal so ein Yum-Yum-Video. Also es scheint wohl, glaube ich, ein Ding zu sein, Dinge mit Yum-Yum-Nudeln einzudrücken und das dann zu härten, auszuhärten lassen mit so Wachs. Also,
ja, glaub, wahrscheinlich gibt es dafür auch eine Nische. Wir haben sie noch nicht gefunden. Wahrscheinlich ist das auch so eine eigene Subkultur. Und da setze ich, und da möchte ich hin. Ich möchte die kennenlernen. Aber es muss trotzdem mir noch irgendwas beibringen. Wenn es nur darum geht, dass es, Dokus finde ich nicht so geil, aber so, wo die dann auch was erklärt wird, schon. Wo einfach nur Leuten gefolgt wird, finde ich uninteressant, aber wenn da noch irgendwie aus deren komischen Nische noch irgendwas erklärt wird, irgendwelche Prozesse oder irgendwas irgendwie Wissen ist, dann will ich das haben.
Neulich hatte ich wieder eine, habe ich die auch schon als Tipp gegeben, wo im Kongo wurden, um die Korruption zu beenden, kriegt jeder Beamte Geld auf ein Sparkonto. Aber die können das Geld nicht abheben. Deshalb fährt einmal im Monat ein Bankbeamter mit 2 bewaffneten Leuten und einem Kofferraum voller Geld, von oben bis unten, Geld in Tüten, durch den Kongo und hält so in Dörfern. Die Säcke werden ausgeladen. Er greift mit der Hand in den Sack. Dann kommt jemand mit einem Papierlappen, wo irgendwie sein Name draufsteht. Er guckt auf den Papierlappen, checkt, ob das eine echte Person ist, vergleicht ungefähr das Bild, was in Schwarz-Weiß-Ausdruck in schlechter Qualität ist, mit dem Typen und gibt ihm dann ein Bündel Geld aus seinem Geldsack.
Ja.
Und dann ist auch eine ganze Community, die sich da, also dann laufen, weil im Kongo ist ja auch gefährlich, da ist ja nicht so sicher an vielen Stellen. Das heißt, da fahren Markthändler diesem bewaffneten Auto hinterher, um jedes Mal einen Markt zu machen an der Stelle, wo das Geld ausgeteilt wird, damit die Leute das Geld bekommen und direkt in Materialien umtauschen, damit die nicht, wenn die auf dem Weg überfallen werden, dass sie sagen, nee, ich habe kein Geld, ich habe hier nur 10 Kilo Reis.
Ja.
Also es ist, und es gibt Schuldner, also Schuldeneintreiber, die genau diesem Auto hinterherfahren, weil irgendwann kommt dieser Lehrer zu irgendeinem Punkt, also ein Lehrer hat Schulden, kommt zu diesem Austeilstelle und muss dann gleich sein Geld dabei abgeben, dass er noch schuldet. Und diese Schuldeneintreiber fahren dann halt einfach diesem Jeep hinterher, wie im Wilden Westen halt, ne? So, das ist so eine Karawane, nee, so eine Planwagenstadt, die da einfach durchzieht, durch den Kongo.
Ja.
Und es dauert dann immer einen Monat. Der Typ ist einen Monat unterwegs, einen ganzen Monat mit dem Kofferraum voll Geld. Geiler Job eigentlich auch. Und da habe ich nichts gelernt. Aber spannend. Ansonsten, Mathis, habe ich noch 2 Zuschauerkommentare bekommen.
Na?
Denn du hast erstmal, hat mir jemand geschickt, ein Messschieber, und das ist das Gerät, was du offensichtlich hast, für deine Schrauben zu messen. Und du sagst, ich habe ein Schraubenmessgerät. Und dieser Messschieber ist nicht dafür da, hauptsächlich Schrauben zu messen, sondern einfach nur Dinge klein abzumessen.
Ja, und Schrauben zum Beispiel.
So. Und ich stelle mir dann ein mega kompliziertes Ding vor, was genau auch bei der Schraube so die Windungen und so misst und so. Dabei ist es einfach nur Pfeffer und Messgerät. Also da kann man auch andere Dinge messen.
Ja, und das ist, braucht man aber nicht, weil das ist, man braucht schon Schrauben.
Ich fühle fühl mich ein bisschen verarscht, tatsächlich, dass du mir da nur was vorgelogen hast. Und die gibt's, ja. Und du hast mit deinem Digitalen auch einfach nur ein fancy Teil. Also normalerweise kann man auch sehr gut ohne Laser-Ding, Lasermesser das abrechnen. Und?
Ja, ich habe da kein Licht mehr dran, wenn ihr das genau sagt. Und ich habe, also das tatsächlich ist das ein bisschen ein Problem, weil der halt, der sagt dir halt eine Größe. Wenn du aber aus Versehen auf quasi den Tara-Button gedrückt hast, dann hast du halt eine falsche Anzeige. Das musst du erstmal merken. Du merkst es dann erst, wenn du wieder zumachst. Und das ist mir halt sehr häufig passiert, dass ich Sachen abgemessen habe. Und dann stelle ich fest so, hä? Wie kann denn das jetzt nur irgendwie einen Zentimeter lang sein? Das stimmt nicht. Und dann nehme ich das Teil raus, das ich abgemessen habe, mache das Ding zu und stelle fest, oh. Oh, ich habe jetzt gerade, wenn ich zu habe, ist es -4. Oder so. Und das ist.
Es ist schon wichtig, dass da ein Bildschirm drin ist, hast du.
Absolut, ja, absolut. Ich muss ehrlich eingestehen, hätte ich nur auf die Insignien da geguckt, auf die Beschriftung, dann hätte es nicht passiert. Aber man lenkt sich dann halt ab durch den offensichtlichen großen Display.
Die zweiten Kommentare, die ich bekommen habe, war von jemandem: Hey, du Christoph, ich habe einen Lifehack. Ihr braucht in eurem Podcast noch eine Kategorie Lifehacks und dann könnt ihr meinen Lifehack euch mal vorstellen. Und der Lifehack ist, wenn man Tee hat, den man nicht mag, dann soll man beim Tee kochen einfach mehr von dem Tee ins Teewasser tun, damit der schneller leer wird. Amazing, wow. Oder? Ein krasser Lifehack.
Ja, wir freuen uns immer über eure Zuschauerzusendungen. Keep it coming. Wir möchten Qualität.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte Tee, den ich nicht mag, weggeschmissen, anstatt mir quasi intensiveren. Also das schmeckt ja einfach intensiver dann von dem Tee, den man nicht mag. Ja. Aber ich habe mir eine Kategorie ausgedacht. Dachte ich, denke ich mir mal aus. Mattes, ich habe ein Spiel überlegt. Und das können wir jetzt jede Woche zusammen spielen. Und vielleicht wirst du besser. Möchtest du wissen, wie das Spiel funktioniert?
Ich möchte wissen, wie das Spiel funktioniert.
Okay.
Spielregeln, also muss ich mir merken bis nächste Woche, wie lange es geht, weil Spielregeln willst du merken, nee, das ist immer so eine Sache.
Der Trick ist, dass du dir merkst, was du diese Woche gesagt hast.
Das ach, scheiße.
Richtig. Mal gucken, ob du es kannst. Also, ich denke jetzt an eine Zahl. An welche Zahl denke ich, Mattes?
7.
Nein, ist es nicht. Spielen wir nächste Woche weiter.
Oh Gott, na, ich weiß schon, wie das geht. Das heißt, du wirst mich jetzt jede Woche fragen,
an welche Zahl ich denke. Also und dann denkst, gucken wir mal, ob du dir rätst.
Das ist das ganze Spiel, dass ich einfach jede Woche irgendeine Zahl nenne und du sagst nein. Und dann ist das, vielen Dank, bis nächste Woche.
Es kann auch sein, dass du dir rätst. Ich habe mir überlegt, ab dem 5. Mal fange ich an, Tipps zu geben. Da darfst du immer eine Frage noch dazu stellen.
Und dann sagst du sowas wie, das ist nah dran an der dritten, die du jemals gesagt hast. Wird es denn so laufen? Oh ja, Gott,
oder so.
Zahlen und Gedächtnis, ne? Das Spiel ist genau auf mich zugeschnitten. Sehr schön.
Gut, freu dich auf nächste Woche.
7.
Wir können auch sagen, jede Woche noch einen Tipp. Ich geb dir ab nächste Woche noch einen Tipp. Ich habe auch schon einen richtig guten Tipp. Aber freu dich auf nächste Woche.
Amazing. In diesem Sinne, lasst uns eine Bewertung da bei Spotify, bei iTunes, bei allem, wo ihr hört. Kommt vorbei bei unserem Discord, den findet ihr bei lufthieroben.de. Geh negative Kritik bitte wie immer an unsere E-Mail-Adresse.
noreply@lufthieroben.de. Meine Freunde, bleibt gesattelt, haltet die Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang. Halten wir die Zügel fest oder steif?
Das hast du mir letztes Mal anders gesagt. Johanna hat kommentiert, dass du es anders gesagt hast. Du hast steif gesagt und das hast du vorher nicht gesagt, glaube ich.
Ja, halt die Zügel steif. Das heißt ja, halt die Ohren steif, ne?